Willkommen, ihr Lieben, an diesem Tisch, an dem wir wieder einmal ein theologisches Thema miteinander austauschen wollen. Ob wir der Sache heute wirklich in so einem Rahmen gerecht werden können, möchte ich noch offen lassen. Aber bevor wir einsteigen, würde mich euer akademischer Bildungsweg interessieren. Also was war so euer Werdegang? Ich fange kurz an, damit ihr wisst, wie kurz und prägnant ich mir das vorstelle. Also ich habe nach dem Abitur, nach einem Studium der Ergotherapie, habe ich einen Bachelor abgeschlossen in Theologie und 5 Jahre später einen Master in Religionspädagogik. Mhm. Genau. Und
du darfst dir die Richtung aussuchen.
Ich nehme diese Richtung.
Ja, ich habe zunächst Maschinenbau angefangen. Aha. Ja, es hat mich immer so schon interessiert, so zwischen Technik und Sozialem oder Theologischem. Das habe ich aus politischen Gründen, das wäre zu lang jetzt hier, aufgehört und habe dann Theologie studiert, habe ein Diplom in Theologie, damals hieß das noch Diplom. Und dann habe ich später noch berufsbegleitend Sozialpädagogik studiert und habe auch in allen Bereichen gearbeitet, Erfahrungen gesammelt.
Ja, nach der Schule. Ich war erstmal so in der Orientierungsphase, wusste nicht genau, was will ich und habe dann erstmal meinen Zivildienst gemacht. Das war noch damals, dass man entweder zum Bund musste. Ich habe verweigert und bin in den Zivildienst gegangen. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich war da sehr in der Krankenpflege drinnen, bin dann in ein Krankenhaus gegangen daraufhin, habe gesagt, so, ja, das ist vielleicht interessant, vielleicht das Medizinische, habe erstmal Krankenpflege gemacht. Habe dann in der Krankenpflege gemerkt, na, auch so persönliche Fragen ans Leben, existenzielle Dinge. Theologie wäre vielleicht doch etwas, was ich mir mal mehr anschauen sollte. Und habe dann noch ein Jahr lang als im OP gearbeitet, bisschen Geld fürs Studium verdient. Studium abgeschlossen im Diplom und dann als Pastor tätig gewesen.
Ja, genau, ich habe mein Abitur parallel zu einer Ausbildung als Mediendesigner gemacht. Bin von dort dann direkt ins Theologiestudium gestartet, habe dort meinen Bachelor gemacht und hatte dann so zwischen so einem Jahr hatte ich mal Philosophie besucht und dies und jenes, katholische Theologie tatsächlich auch. Und stehe jetzt kurz vor meinem Abschluss im Master in Leadership. Genau, die große Arbeit steht
Leadership
daraus.
Zu Leiterschaft, würde
genau,
man sagen.
Genau, christliche Leiterschaft, genau. Und das ist so mein Werdegang bisher.
Interessant, vielen Dank für diesen Einblick. Ich sehe, wir haben alle eine gewisse theologische Bildung. Wir haben uns dann jahrelang eigentlich theoretisch mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt. Man könnte meinen, dass unsere Eignung für das heutige Thema erhöht, Nachfolge Jesu Christi. Aber ist das denn wirklich so? Ist die theoretische Auseinandersetzung eigentlich die Voraussetzung? Ich habe hier dafür ein Zitat mitgebracht von Karl Barth. Nicht ein religiöses Gedankensystem ruft uns in die Nachfolge. Es hat keine Stimme. Es kann auch keinen Menschen binden. Die Nachfolge ist nicht die Übernahme eines Programms und auch nicht der Versuch, ein solches zu verwirklichen. Fand ich interessant. Was ist dann Nachfolge, würde man vielleicht im Nachgang fragen. Und dazu möchte ich eben nicht theoretisch bleiben. Ich möchte gerne im Zuge dieser Frage, was ist für dich, für euch Nachfolge, auch gleich noch die Frage stellen, wie kamt ihr persönlich, wie kamst du persönlich zur Nachfolge, Jesu? Ja. Da dürft ihr ein bisschen ausholen, wenn ihr mögt.
Ja, das Klischee sagt ja erstmal, dass so dieses theoretische, theologische mit viel verstaubten Büchern, lebensabgehoben, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht hilft, vielleicht dem sogar entgegensteht. Das könnte ich so jetzt nicht bestätigen, denn es gab gerade in meinem Theologiestudium so ein paar Momente. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als wir Kirchengeschichte, die Reformation, Luthers Entdeckung vom Glauben, von Rechtfertigung. Wie wird man denn dieses Damoklesschwert, bin ich gut genug, wie wird man das los über sich? Dass das für mich tatsächlich so ein Aha-Erlebnis war, also auch für meinen persönlichen Glauben jetzt. Nicht irgendwie für theologische Ausbildung oder so etwas. Auch wenn wir darüber sicherlich eine Klausur geschrieben haben. Also doch, Es ist jetzt keine staubtrockene, womöglich Brot- oder glaubenslose Kunst, der man danach geht beim Theologiestudium. Es kommt natürlich darauf an, wie man es macht. Ne? Man kann das sicherlich auch so sich angucken und als Objekt und
durchdenken.
Ja, genau, so wie man eben auch Philosophie studiert. Oder man lässt es an sich ran und sagen, tatsächlich, das hat was mit mir und meinem Leben, meiner Herkunft, meinem Woher, Wohin und Wozu zu tun. Dann kann ich eben nur empfehlen, das bringt wirklich richtig was. Ja, hat mir gut getan.
Ich finde es voll spannend, weil ich habe es tatsächlich ganz anders erlebt. Mhm. Ich bin aufgrund meiner persönlichen Nachfolge ins Theologiestudium gegangen. Und diese persönliche Nachfolge habe ich in meiner Jugendzeit so ganz stark gespürt durch Vorbilder, durch ein christliches Elternhaus. Aber im Theologiestudium selber, ich erinnere mich nur ganz genau an einen Moment, wo ich glaube, das war das zweite Semester, bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, bin raus aufs Feld gegangen, habe gesagt, Wo bist du, Gott? Ich spüre dich nicht mehr.
Wow.
Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, was passiert hier gerade? Irgendwie raubt mir dieses Studium so meine Nachfolge.
Spannend.
Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich müsste mal ein bisschen mehr in die Reflexion gehen. Was passiert hier gerade?
Ja. Und kannst du es benennen? Also was war vorher echter oder was war vorher lebendiger und was hat das verschoben? Oder?
Also ich glaube, das Auseinandersetzen mit dem biblischen Text war vorher lebendiger und später ist es so mehr wissenschaftlicher geworden, mehr analytischer geworden. Okay. Da wurde das Wort einfach wissenschaftlicher gelesen. Man konnte das nicht mehr abschalten. Mhm. Dieses, ja, man muss mal textkritisch lesen oder den Kontext lesen. Und davor war es einfach, Jesus hat gesprochen und es hat mein Herz berührt. Und danach war es, ja, ist das wirklich so gewesen? Wie hat das denn wirklich so gemeint? Ja? Und da habe ich gemerkt, da musste ich bewusst in die Nachfolge nochmal gehen und bewusst auch andere Dinge konsumieren, um diese Nachfolge in meinem Leben zu stärken.
Mhm. Aber es ist dir gelungen. Offensichtlich.
Es ist mir gelungen, aber es ist trotzdem noch
eine Herausforderung.
Also für mich ist so dieser akademische Weg schon wichtig gewesen, weil mich fasziniert Literatur auch, mich faszinieren Bücher und dann auch nochmal den wissenschaftlichen Zugang. Das berührt schon irgendwas in mir und hat auch was in mir berührt. Ich habe gesagt, in Berlin, als ich dort meine Ausbildung gemacht habe zur Krankenpflege, da kamen so die existenziellen Fragen und das Studium habe ich als etwas wahrgenommen, als ein Gegenstück dazu. Also da waren die existenziellen Fragen und du hast nicht das Werkzeug, all dem so gerecht zu werden. Mhm. Auch so, wenn du ein religiös denkender Mensch schon so ein Stück weit bist, Dinge einzuordnen, zu sortieren. Und da muss ich sagen, hat mir das Studium schon sehr gut getan. Aber Nachfolge würde ich doch noch mal als was Persönlicheres definieren. Das habe ich in meinem Leben immer wieder an unterschiedlichen Punkten erlebt. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, ist Nachfolge so, das war der eine Moment und du hast jetzt da den Haken dran gesetzt und jetzt gehst du einfach. Mhm. Sondern ich merke, dass mich Nachfolge, die Thematik der Nachfolge immer wieder, also so eine generelle Entscheidung in meinem Leben, jeden Tag ist da. Aber es gibt manchmal so sehr wichtige Meilensteine, die sich manchmal über Wochen oder Monate oder über einen längeren Zeitraum hinwegziehen, die mich wieder herausfordern und fragen, hey, wie folgst du denn gerade nach? Mhm. Folgst du gerade der Gewohnheit der letzten 5, 6, 7 Jahre? Mhm. Und der Herr darf dich nicht mehr, ich nenne es jetzt vielleicht dramatisch, erschüttern. Mhm. Und da ist so die Frage, und das hat mir auch... ich habe da jetzt vor, wie lange dürfen wir denn ausholen? Also ich muss sagen, so bevor wir hierher gekommen sind, meine Frau und ich, wir sind ja hier zusammen tätig bei Hope, bei diesem Sender hier. Ich habe als Pastor gearbeitet in München und waren sehr, sehr glücklich dort, haben sich uns auch sehr, sehr wohl gefühlt dort und haben dann uns bewusst entschieden, diesen Schritt hierher zu gehen, haben Freunde, Familie hinter uns gelassen, eine echt schöne Umgebung, wo wir gelebt haben, alles war geordnet, alles war sicher. Und dann kam diese Anfrage, ob wir hierher kommen wollen würden und wir haben uns dafür entschieden. Das war auch ein langer Prozess. Und wir sind hierher gekommen und haben 1,5 Jahre in ganz schlechten Verhältnissen leben müssen. Und damit meine ich jetzt von dem Haus, in dem wir gelebt haben, die Wohnverhältnisse. Die Menschen hier waren super. Aber das hat mich immer wieder so herausgefordert, weil für mich ist Heimat, Zuhause schon ein ganz hoher Wert und ein ganz hohes Gut. jetzt war in mir so der Gedanke, und ich habe den auch im Gebet immer wieder formuliert, ich lasse gerade meine Familie, also meine Eltern, Schwestern und so weiter zurück. Ich lasse meine Freunde zurück, ich lasse das Gesicherte zurück und bin hierher gekommen. Und Gott, du hättest dich doch kümmern können, dass die Verhältnisse gerade anders sind. Mhm. Warum muss es so viel kosten gerade? Mhm. Und ich bin mit diesem Thema anderthalb Jahre spazieren gegangen, immer wieder so. Und das an wirklich existenziell wichtigen Punkten. Das hört sich vielleicht abgehoben an, ja, du hast auch ein Dach über dem Kopf. Aber nee, das war wirklich eine existenzielle Krise. Und da habe ich gemerkt, wo der Herr mich aber herausfordert, ihm nachzufolgen und mir die Frage zu stellen, hey, überhöhst du gerade einen Lebensstil oder bist du bereit, auch da noch mal nachzufolgen, wo es dir schwerfällt? Deswegen kann ich es punktuell gar nicht festmachen. Es kommt vielleicht irgendwann wieder. Und dann hoffe ich, dass ich nicht so lange brauche wie jetzt die letzte Zeit.
Aber interessant, du hast jetzt zweimal der Herr gesagt. Ja. So einfach ganz selbstverständlich. Mhm. Einmal so, darf der Herr uns erschüttern, darf er hereinsprechen in unser Leben? Oder der Herr hat gesagt. Genau. Ist das für euch, wie hängt das für euch mit Nachfolge zusammen? Wer ist dieser Herr und wann hat er euch gerufen? Vielleicht, oder du sagst, es ist ein lebenslanges Thema, aber gab es für euch so eine Anfangsphase? Oder kannst du das sagen oder könnt ihr das?
Ja, sicherlich. Eine Anfangsphase war bei mir ein bisschen lustig. Ich habe vorhin gerade gesagt, dass ich erst Maschinenbau studiert habe und dann aus eher politischen Gründen, da damals in der DDR war das, habe ich eines Abends, bin ich in mein Bett gegangen da im Studentenwohnheim und habe meine Hausschuhe vor mein Bett gestellt und ich hatte schon damit gespielt, irgendwie vielleicht Theologie, würde mich interessieren. Mhm. Ja. Mhm. Lieber Gott, Herr, habe ich nicht gesagt.
Ganz gleich.
Nee, das klingt mir zu sehr nach Chef. lieber Gott, wenn das eine gute Idee ist, dann lass bitte die Hausschuhe morgen früh, wenn ich aufstehe, umgedreht stehen. Dann mache ich das auch, dann studiere ich.
Elegidion-Frage.
Ja, ja, genau.
Völlig unmöglich eigentlich.
Nicht ganz völlig unmöglich, aber eher deutlich. Ja. Ja, und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, die Hausschuhe standen immer noch so. Ich bin trotzdem Theologie studieren gegangen, weil offensichtlich Gott mich auf andere Weise angesprochen hat und herausgefordert hat. Was mich beim Beginn der Nachfolge überhaupt, und das ist kein singuläres Einstieg, hast du gefragt, ja, Einstieg schon, aber das kommt immer mal wieder, dass ich mich frage, Nachfolge, möchte ich erst mal wissen, wo geht's denn hin? Wer ist denn da wohin gegangen, dass ich mich dafür entscheide, da nachzufolgen? Was macht es das wert? Was ist das Attraktive, das Zielsetzende, wo ich sage, ja, und dafür bin ich dann auch bereit, das ein oder andere in Kauf zu nehmen. Ja, ich bin in meinem Leben schon 11-mal umgezogen, jetzt nicht alles wegen Theologie. Aber ich wusste ja, dass diese Linie sich fortsetzt. Ja, so schlimm ist das nicht. Nein, das, wir sind öfter so umgezogen. Ist ja gut, dass wir das jetzt hier Wohnverhältnisse hinter uns lassen können, weil wir uns auf was Neues gefreut haben. Ja, aber diese Zielsetzung, diesem Jesus, und das ist dann nicht der Herr in erster Linie, sondern dieser Jesus, wenn ich hier drin lese. Ja. Mhm. Und das ist das, was mich tatsächlich bis heute immer wieder zieht, einlädt, motiviert nachzufolgen. Wenn du das liest, da begegnet der irgendeinem armen Krümel. Mhm. Ja. Und am Ende des Tages, wunderbar. Mhm. Ja. Und da sage ich mir,
das hat dich genau, persönlich berührt.
Genau, also so einen Lebensweg zu gehen, da folge ich gerne nach. So unvollkommen das sicherlich immer ist.
Jetzt hast du uns voll ermutigt mit 11-mal umziehen. Aber der spannende Gedanke, der hier dahinter steht, ist schon irgendwo, Gott führt aus etwas oder von etwas weg vielleicht auch. Ja? Manchmal in der Nachfolge führt es irgendwo weg. Das ist jetzt geografisch eher. Aber ich merke auch so, und das war jetzt so mein Startpunkt, Gott führt nicht nur irgendwo anders hin, sondern er führt auch von innen, dich innerlich aus etwas heraus. Das war so meine Biografie. Ich bin zwar christlich sozialisiert und meine Eltern sind ganz gläubige Menschen und ich wurde auch mit der Bibel erzogen. aber bin so ausgebrochen aus dem religiösen System und habe dann das Leben geführt, was man in der Welt halt eben lebt. Was aber dann geendet hat in einem Zerbruch, irgendwann so in Tränen vor dem Bett, und ich nicht wusste, ey, will ich leben oder will ich nicht leben? Und ich so leben wollte, aber nicht wusste, wo kann ich denn Leben finden? Mhm. Und da habe ich zu Gott oder zum Herrn oder zu Jesus habe ich gebetet, weil es war ja so, ja gut, irgendwo von zu Hause habe ich das noch mitbekommen. Und da hatte ich tatsächlich dann so ein übernatürliches Ereignis, was ich dann erlebt habe, wo ich einen Traum hatte. Und es kam dann ein Mann zu mir in diesem Traum, hat gesagt, Fabian, lies Amos 5, Vers 4, geht weg. Ich wache am nächsten Morgen auf. Ich habe davor und danach geträumt. Ich wusste nur noch dieses Mittelstück des Traums. Wache in der Früh auf, so mit der Frage, und das war wirklich existenzielle Not, die ich hatte. Also ich will leben, aber wo finde ich Leben? Eigentlich wäre es besser, nicht zu leben, nicht zu sein. Amos 5, Vers 4, so ein kleiner Prophet irgendwo, wenn man nicht die Bibel liest, weiß man nicht genau, wo er ist. Schau da vorne nach, irgendwo, suche ihn, finde. Und dann heißt es, so spricht der Herr, suchet mich und ihr werdet leben. Mhm. Und das war so für mich so ein Startpunkt. Unfassbar, so wie auf einmal Gott in so ein Leben. Er hat so meine Pantoffeln umgedreht. Also in dem Moment hat er dann doch gesprochen. Und das war so der Startpunkt für mich, wo ich gesagt habe, ja, diesen will ich schon folgen, der dein Inneres kennt, der dein Inneres auffängt, versteht und deshalb auch fähig ist, dich nicht nur geografisch woanders hinzuführen, sondern dein Inneres zu einem anderen Punkt Schritt für Schritt zu führen.
Wow, danke. Ihr habt jetzt auch eben von einer persönlichen Entscheidung gesprochen. Es war nicht nur eine Faszination mit dem Konzept Christentum. Ich lade euch ein, ich habe hier verschiedene Zitate mitgebracht zum Thema Nachfolge oder die das Thema Nachfolge tangieren. Ihr könnt einfach eins ziehen und lesen und wir besprechen das, aber ihr könnt gerne persönlich bleiben. Mhm. Also weil das Thema einfach, wir dem Thema sonst vielleicht nicht gerecht werden, wenn wir nur theoretisch sind. Mhm. Also ja,
bitte. Also ich merke so, das, was ihr so beide erlebt, das war auch so Realität auch in meinem Leben gewesen. Es gab so einen Moment in meinem Leben, da hat sich so für mich die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens eigentlich?
Ja? Okay.
So einer meiner besten Freunde aus der Jugendzeit, mit 17 Jahren hat er sich das Leben genommen. Und ich stand dann auf seiner Beerdigung vor diesem Grab und habe so in diese Leere hineingeschaut. Und so wie du, christlich sozialisiert, Elternhaus, Bibel war irgendwie immer präsent, Gott war da, habe ich so eine innere Stimme gehört, boah, Andi, das hättest auch du sein können.
Wahnsinn.
Und da ist so bei mir ganz viel passiert. Und so diese innere Stimme, die dann plötzlich sagt, so ich bin der Weg, die Auferstehung, das Leben. Mhm. Und das war so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, boah, wenn diese Person wirklich existiert, dieser Jesus, dieser Herr, und er mir wirklich verspricht, Auferstehung und Leben, dann ist es sinnvoll, ihm zu folgen.
Wow. Mhm.
Und, und diese Perspektive der Hoffnung, war so dieser Ausgangspunkt, zu sagen, boah, ich möchte es irgendwie probieren. Mhm. Ja? Und das Leben ist ja immer so ein Auf und Ab mit Nachfolge. Ja, was ist das denn letztendlich? Aber das war so der Ausgangspunkt, wo ich gemerkt habe, hier ist jemand, der mir etwas verspricht, der mir eine Zusage gibt. Und ich möchte es herausfinden. Mhm. Und ich habe es nicht bereut. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich wie Luther auf den Boden gelegt. gesagt, oh Gott, wenn du da bist, dann ist heute der Moment, wo ich mein Leben übergebe.
Es war nicht nur so ein Gedankenspiel für
dich. Nee, definitiv. Das war wirklich der Entscheidungsmoment in meinem Leben. Und ab und zu, wenn ich noch nach Hause komme zu meinen Eltern und mal so ein Tief habe in der Nachfolge, dann fahre ich wirklich über diesen Friedhof, wo Patrick begraben ist. Mhm. Und lass mir noch mal das Leben und den Sinn vor Augen führen. Mhm. Ja? Da muss jemand an Mose denken. Ja? Also, das Leben ist viel zu kurz. Lehre mich. Bedenke, dass du sterben wirst. Ja? Also nutz diese Zeit. Ja. Wow. Und das war so ausschlaggebender Punkt, zu sagen, ich folge diesem Herrn nach, weil er mir was verspricht.
Ich würde sagen, und wir kommen ja gleich zu den Zetteln.
Wir müssen die nicht alle machen, wir können doch nur eins machen.
Ich will wissen, was da drin ist. Aber ich würde sowieso sagen, dass ich vorher auch schon ein Nachfolger war. Nur, dass ich anderen Dingen einfach gefolgt bin. Also so das Ganze, der Mensch folgt immer irgendjemandem nach.
Du würdest sagen, jeder Mensch ist ein Nachfolger.
Jeder Mensch folgt, genau. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch einen Gott hat, auch wenn ihn nicht als Gott benennt.
Ja.
Was meine Erfahrung ist, dass die Nachfolge von den meisten Göttern, in Anführungszeichen, dieser Welt, oftmals sehr, sehr viel Opfer kostet.
Mhm.
Und dass so diese, seitdem ich in der Nachfolge unter Gott stehe oder indem ich Jesus nachfolge, merke ich, ich habe ein anderes Gegenüber. Da ist jemand, der erstmal selbst Opfer war. Und dann auf einmal darf ich vielleicht daran Anteil haben, aber nie in dieser Fülle. Mhm. Das andere, was ich erlebt habe, die anderen Götter, die waren sehr distanziert.
Okay.
Und ich musste tatsächlich in die Anbetung gehen. Ich übertrage jetzt das so ein bisschen. Mhm. Ich musste in die Anbetung gehen. Ich musste dienen. Mhm. Und es hat mich unterjocht. Und es hat mich nicht als Menschen gesehen und als Individuum wahrgenommen, sondern ich war einfach nur so ein Nachfolger Nummer so und so. Ja. Aber nicht was eine individuelle Note. Das habe ich bei Gott anders erlebt.
Es erinnert mich an, sie lieben dich nicht. Im Hosea kommt das vor. Ja. Die Götter lieben dich nicht zurück.
Genau,
dieser Gedanke. Ja.
Ich muss auch, also gerade so dieses, jeder Mensch folgt jemandem nach, muss ich also an die Geschichte von Elia und Berg Karmel denken, wo das ganze Volk dem Baal nachfolgt und der Aschera nachfolgt und die ganzen Baalspropheten sich ritzen und schneiden und versuchen, irgendeine Reaktion von ihren Götzen zu bekommen.
Ja.
Und dann tritt so ein Elia auf und fordert das Volk heraus und sagt, wenn der Herr, 1. Könige 18, wenn der Herr euer wahrer Gott ist, dann folgt ihm nach. Und wenn nicht, dann folgt euren Götzen nach. Also so diesen Entscheidungsmoment zu haben, ja, wir folgen irgendetwas oder jemanden, aber lass es doch der Herr sein. Mhm.
Den Unterschied, weshalb ich dann, man hat so verschiedene Lebensphasen, so ähnlich als Jugendlicher habe ich das ja auch erlebt, was mich wirklich überzeugt und immer wieder mal einholt oder überholt, ist, dass das eben so ganz anders ist als bei dem anderen. Mhm. Die anderen wollen irgendwas oder du musst dich mit ihnen gutstellen durch Opfern. Mhm. Und hier kommt jemand und sagt, nee, ich für dich zuallererst. Wie du dich dann entscheidest, deine Sache. Aber ich für dich, wo gibt es denn sowas? Sowas gibt es doch gar nicht. Und da sage ich mir, das ist so anders als alles andere.
Ja.
Das hat meine volle Aufmerksamkeit. Nein, nicht das, sondern er. Er hat meine volle Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir erzählt so ein bisschen.
Guter Punkt, Karl.
Ich möchte nicht zu viel Zeit wegnehmen, aber ja, also ich bin nicht in einer Familie von Nachfolgern groß geworden. Also meine Eltern waren traditionell christlich sozialisiert, aber eben. Das ist ja der große Unterschied, ja? Ob man den Ruf gehört hat, ob man Jesus als den wahrgenommen hat, der für einen ist. Aber ich war so noch in der Grundschule, 8, 9, und da haben meine Eltern gesucht, so sich gefragt nach Sinn und haben begonnen, die Bibel zu lesen. Und da erinnere ich mich auch an einen Moment, einen Abend, wo ich jemanden zugehört habe, über die Bibel sprechen. Ich habe auch immer zugehört, wenn meine Eltern ich weiß nicht warum, aber irgendwie war mir klar, da passiert was gerade mit unserer Familie. Also ich weiß nicht, oft in dem Alter haben Kinder so klare, weiß ich nicht, so, die ordnen erst die Welt ein und alles ist noch klar. Ja? Und da hat dieser Mann Johannes 3,16 vorgelesen und hat darüber gesprochen, dass wir verloren sind ohne Gott. Und ich weiß, dass ich wusste, er sagt die Wahrheit. Ich meine, mit 9 Jahren, was weißt du über Verlorenheit? Aber ich wusste, was Krieg ist. Ich, zu dem Zeitpunkt, ich wusste, wie bei uns in der Familie gestritten wird. Ich meine, wir waren keine schlimme Familie, ganz normale Familie, aber es hat mich berührt. Und dieses, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, und das hat mich so, sondern das ewige Leben haben. Da weiß ich, ich bin ein paar Tage später eben am Kreuz gewesen, gedanklich. Und da, glaube ich, hat Jesus mich zum ersten Mal gerufen und ich bin da in die Nachfolge getreten. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe auch überlegt, war das nur so ein momentaner Moment, Glücksmoment? Nein, ich habe ab diesem Zeitpunkt gemessen, das, was passiert in meinem Leben, an dem, wie Jesus ist. Natürlich kindlich und natürlich musste ich erst das Ausmaß kennenlernen. Aber ich glaube vielleicht, ich weiß mehr, aber glaube ich wirklich reifer, folge ich ihm reifer nach? Ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob ich wie damals. Ja. Also ja, bin auch sehr glücklich darüber. Wer traut sich zuerst?
Ich fange mal an mit Blau.
Ach, müssen wir das nacheinander machen? Oder,
ihr könnt schon ziehen.
Kann ich schon mal reingucken?
Ihr könnt
schon,
genau. Bitte, nehmt euch jeder eins, ihr könnt noch reinkrätschen mit euren. Okay. Aber wir fangen mal
an. Ich gucke schon mal hier rein.
Ich habe hier ein Zitat, da heißt es, Nachfolge bedeutet, die Person zu werden, die Jesus wäre, wenn er du wäre.
Nochmal ein Zeitlupe.
Das ist ein komplexer Satz. Ne? Nachfolge bedeutet, die Person zu werden, die Jesus wäre, wenn er du wäre.
Mhm. Mhm. Schon gleich steil.
Krass, ja. Wahnsinn. Wer hat das gesagt?
Dallas Willard.
Ja, ist nicht so bekannt. Ja, genau.
The Joe?
Ist
ein,
ja, ich glaube, er ist ein Philosoph, auch Mathematiker ein Stück weit, aber ich glaube, dass er war persönlich ein in die Nachfolge Rufer. Also es war nicht sein Beruf, aber...
Ich stelle mir schon die Frage, ob das wirklich... Also wir haben ja noch gar nicht über so den Terminus Nachfolge geredet. Mhm. So, ne? Bedeutet Nachfolge, dass ich mich verändere? Mhm. Oder bedeutet Nachfolge, ich folge...
Und das
Jesus.
Ist eine spannende Frage. Ja? Mhm. Ja.
Also was ist der Sinn von Nachfolge? Ist der Sinn, dieser theologische Sinn von Nachfolge, Jesus macht mich zu einer Kopie von sich selbst? Mhm. Oder darf ich in der Nachfolge noch ich sein? Weil so wie es hier so ein bisschen formuliert ist, ne? Ja. Also ich werde zu einer Kopie von Jesus.
Ja, ich würde sagen, sagt er nicht, aber also, weil er sagt, du wirst die Person, die Jesus wäre, wenn er du wäre. Also mit deiner Persönlichkeit, würde ich jetzt sagen, also quasi, wenn deine Persönlichkeit, deine Stärken, deine Vorlieben, deine quasi...
Aber wie Jesus sie rausbringen würde,
ja.
Wie Jesus sie
also so, würde. So verstehe ich das. Ja. Aber interessant, sag mal, was denkst du über diesen Kopiegedanken?
Ja, das ist schon komplex, weil in verschiedenen christlichen Kreisen und auch Gruppierungen misst man ja, also wie willst du Nachfolge messen, außer an sichtbaren Elementen wie...
Oh, das Messen ist nochmal ein neuer
Gedanke. Ja, genau. Ja, und da gibt es ja die Pietisten, die das ja ganz stark gemessen haben an Äußerlichkeiten. Kein Schmuck, kein Alkohol, kein Tanzen, kein Kartenspielen. Das ist wirklich Nachfolge. Mhm. Ich finde es schwierig. Also ich glaube, dass man Nachfolge sehen kann. Ja, wenn Paulus sagt, so an den Früchten, ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit. Mhm. Aber eigentlich sind das ja alles so Werte, die in einem sind. Mhm. Ja, und gar nicht dieses sichtbare Äußere. Ich habe selber noch keine Antwort drauf.
Spannend,
ja.
Ich musste bei der Frage jetzt, muss ich an die ersten Nachfolger, also engen Nachfolger, die manchmal Schüler, Jünger, Jesu oder so genannt werden. Und da fällt mir das Wort ein aus Apostelgeschichte 4, wo dann so der äußere Kommentar ist von Leuten, die beobachtet haben, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und sie die Verantwortung hatten, das Ding jetzt hier zur Verbreitung und zum Laufen zu bringen. Das startete natürlich gleich mit Schwierigkeiten, mit Gerichtsverfahren so ähnlich, dass man sie da vorgeladen hat. Und dann steht dort, die Leute wunderten sich, Apostelgeschichte 4,13 ist das, die Leute wunderten sich, wie die auftreten und was die für einen Mut haben. Und dann steht da als Erklärung, und sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also die waren sicherlich alle noch so, wie sie waren. Also mit ihren speziellen Charaktereigenschaften, manches so, manches so, manches so. Aber es hatte offensichtlich eine unübersehbare Komponente, dass sie diese Zeit mit Jesus verbracht hatten, das hatte sie irgendwie verändert. Das heißt, Nachfolge wäre ein Veränderungsprozess, der bewusst, unbewusst, weiß ich nicht, können wir mal drüber reden, stattfindet einfach dadurch, dass man mit Jesus zusammen ist, erlebt, abfärbt, Erlebnisse teilt, sich austauscht, Aha-Erlebnisse hat. Und das konnte man auf jeden Fall beobachten. Das hat sie unterschieden von den anderen. Da hat man gemerkt, die müssen mal mit dem zusammen gewesen sein.
Wenn man den Vers hier oder diese Aussage hier liest, dann klingelt so in die gleiche Richtung, was du gesagt hast, Andi, mir in den Ohren. Ich kenne aus meinem Pastorendienst oder auch aus der christlichen Blase mit den Leuten, mit denen ich auch zu tun habe oder immer wieder mal zu tun habe, gibt es so einen Ausspruch, alles der Herr und nimm mich ganz weg. Es kommt ja da auch so ein bisschen mit und schwingt ja dann mit. Also ich als Person, ich will gar nichts mehr. Alles soll auf den Herrn hinweisen. Ja, ich bin nichts. Und da stelle ich schon so die Frage, den Zustand, in dem es dich mal nicht gab, den hatte Gott schon. So, also, als du nicht geboren warst, dann dachte er sich, wäre gut, aber wenn es den Ralf geben würde. Ja, also ich brauche den. Auch als Persönlichkeit. Also ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass Gott sagt, ich muss dich wegmachen als Person, sondern ich finde es schön, dass es dich als Person gibt. Aber ich möchte mit dir in eine Beziehung treten. Nachfolge ist niemals so ein stoisches Ertragen und egal was passiert, ich erdulde, sondern es Nachfolge bedeutet, da ist jemand, du hattest es gesagt, der geht voran, ich folge dieser Person, jemand, an dem ich mich orientieren kann, jemand, der nicht mich durch Dinge schickt, durch die er selber nicht gehen würde, sondern der weiß auch, wohin es geht. Ich sehe nur, dass hier auch noch der zweite Gedanke, eine zweite Gefahr drin ist, nämlich Menschen verwandeln sich immer in den Gott, den sie sich selber vorstellen. Also wenn ich einem Gott nachfolge und Gott ähnlicher werden will, aber mein Gott ist ein ungeduldig strafender Perfektionist, dann werde ich wohl als Nachfolger ein ungeduldiger Perfektionist sein. Ja. Ist das damit gemeint? Und ich glaube nicht. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn du mit Jesus Zeit verbringst, die Jünger ganz offensichtlich, jetzt ist Jesus nicht hier leibhaftig, jetzt ist das Wort, was wir hier haben, wir haben einen anderen Zugang zu Jesus, zu Gott. Das wird deutlich werden, aber es wird nicht unsere Persönlichkeit so weit in die Ecke stellen, dass da nichts mehr zu sehen ist. Ich glaube schon doch, dass unsere Persönlichkeit, sei es, ob jemand mehr sanguinisch unterwegs ist oder jemand mehr in der Defensive lebt, dass es auch immer sich bleibt. Und es ist ja gar nicht wertend.
Das heißt, du sagst jetzt, Gott will die Persönlichkeit nicht wegmachen, da würde ich so gerne jetzt noch ein Gelbes aufdecken. Vielleicht hat das jemand von euch.
Willst du alle
Ja, sag noch was dazu. Ja, bitte.
Ich kann dieses Zitat voll nachvollziehen, aber mich stört es ein bisschen, dass es heißt, die Person zu werden. Das kann ich nicht. Ich kann nicht Nachfolge mit produzieren. Ja, ich kann mich dafür entscheiden, ein Nachfolger zu sein, aber Nachfolge kann ich doch nicht produzieren. Und da muss ich an Johannes 15 denken, dieser Weinstock, dieses Bild vom Weinstock.
Das ist auch da. Nimm das, wir suchen das. Johannes 15, wir suchen
Johannes
das.
15, Johannes 15, Vers
5. Ja. Was schafft der Eingriff?
Ja. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und davor geht ihr heraus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das heißt, es fließt durch Jesus und nicht etwas, die Rebe sagt nicht, oh, heute werde ich besonders saftig.
Ja? Naja.
Sondern es kommt von Gott.
Es geht nicht, du guckst Jesus an und sagst, so werde ich.
Ja, genau.
Es ist unmöglich.
Ja. Genau.
Ich denke, ich vermute mal, dass der gute Dallas das eher so in die Richtung gemeint hat, dass das ich passiert. Die Bereitschaft habe, dass mit mir darf sich etwas in Richtung Jesus verändern.
Ne?
Und diese Bereitschaft ist ja auch schon eine große Entscheidung.
So werden zu wollen.
Ja.
Ja. So werden zu wollen. Nachfolge bedeutet, so werden zu wollen.
Da würde ich voll mitgehen.
Das stellst du dich nicht mehr so sehr dran.
Sollen wir umdecken?
Ich würde ganz kurz zu deinem noch. Ja? Und zwar, lies uns den noch vorher. Weil du gesagt hast, Gott möchte deine Persönlichkeit nicht auslöschen und ich möchte es gerne mit dem noch abgleichen, was Jesus sagte.
Matthäus 16, wir können den Text dann aufschlagen noch. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ja.
Das hat er mehrfach gesagt.
Er nehme sein Kreuz auf sich, verlasse Vater und Mutter.
Ich wollte gerade sagen, das müsste man eigentlich in den Versen im Zusammenhang lesen.
Genau. Wir können das gerne aufschlagen. Diese eben Selbstverleugnung, was heißt das, wenn es nicht die individuelle Art ist, mit der man geschaffen wurde? Was ist es dann? Ja.
Also Jesus sagt es ja hier in dem Kontext von seiner ersten Ankündigung von seinem Leiden und Sterben. Also wo auch dann Petrus sagt, Jesus, es soll dir nicht widerfahren, dass du sterben sollst. Und Jesus dann sagt, geh weg von mir, Satan, starke Worte. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also ich glaube nicht, dass es so mit der, dass es unbedingt meint, so ja, ich will dich als, was ich gesagt habe, als Persönlichkeit wegschieben, sondern die Frage stellt sich mir hier vielmehr, bist du bereit oder ist hier der Jünger bereit, bin ich bereit, wenn Jesus über Selbstverleugnung spricht, über auch jetzt kann es schmerzhaft werden oder jetzt werden Dinge angetastet in deinem Leben, die dir wehtun werden, bist du da bereit, auch mit hindurchzugehen? Nicht deshalb, um zu sagen, ich will deine Persönlichkeit wegschieben und deinen Zugang zu deiner Persönlichkeit dir entfernen, sondern vielmehr, ich bringe dir deine Persönlichkeit erstmal nahe. Mhm. Also nicht ein Weggehen, sondern ein Hinzu.
Ja, also du setzt dich mit dir selbst auch auseinander, meinst du?
Ja, da bin ich, Fabian, bin ich ganz bei dir. Und zwar aus Textgründen. Manchmal hilft ja Theologie auch.
Ja, zur Eingangsfrage wieder. So, warum haben wir
Stühle? Hilft uns in der Nachfolge, wie wunderbar.
Genau. Weil Jesus ja hier im Vers 26 dann sagt, was hülfe es dem Menschen, hat unser sozialistischer Deutschlehrer tatsächlich als Beispiel genommen für den Konjunktiv, was so herrlich ist. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele. Worauf Jesus abzielt, ist ja, er sagt, Leute, ich möchte doch, dass dem Menschen geholfen wird, dass er etwas gewinnt oder seine Seele gelöst wird. Das ist doch das Ziel und nicht das Auslöschen oder das Nivellieren oder so. Nur der Weg dahin, den ihr euch so zurechtgebastelt habt mit eurem Schnäppchenjäger-Egoismus, das funktioniert nicht, das hilft nicht. Ich möchte euch entfalten. Wozu hat euch Gott, wozu haben wir, wenn wir Jesus mit als Gott sehen, euch denn ins Leben gerufen? Ja, jede Blume soll sich entfalten und jeder Mensch soll sich entfalten. Und da hilft es eben gerade nicht, wenn man sich hinstellt oder sagt, mein Leben, ich gehe jetzt hier lang. Ich möchte mein Leben erhalten, steht ja hier, Vers 25. Denn wer sein Leben erhalten will, dem wird es zwischen den Fingern zerrinnen. Ja. Und wer sich für das Gegenteil entscheidet, nicht für diesen Weg, der eigentlich immer die Persönlichkeit kaputt macht. Mit Egoismus kriegt man alles kaputt. Sondern entscheidet euch für den anderen Weg. Dann könnt ihr euch wirklich empfehlen. Dann wird dem Menschen geholfen. Dann kriegt die Seele nicht nur keinen Schaden, sondern sie wird gelöst, sie kann sich entfalten. Das ist doch genau das, was Jesus sagt, wozu eine Abwendung vom sich um sich selbst kümmern hilft. Jesus hat sich doch, hat sein Leben, als er auch hier war, er hat sich, wie man heute, heute sagt man es nicht mehr so oft, gibt es andere Formulierungen, selbst verwirklicht, aber eben nicht durch Selbstverwirklichung, sondern durch Selbstaufgabe, durch Bereitschaft zum Dienen, hat er seine beste Persönlichkeit entfaltet, die besten Wege gegangen und die besten Entscheidungen getroffen, die man sich vorstellen kann.
Was ich in dem Kontext ganz spannend finde, auch ist der Gedanke, Jesus spricht hier über sein Leiden, was passieren wird. Und ich habe mal nachgeschlagen und ich habe es mir eben so notiert und unterstrichen. Und die Notiz lese ich gerade. In Markus, in Lukas werden ja diese Begebenheiten auch nochmal erwähnt. Ja. Markus 8, Lukas 9. Und Jesus spricht immer über sein Leiden, über sein Sterben, aber er spricht immer auch über seine Auferstehung am dritten Tag. Also er bleibt nicht in dem zu sagen, da kommt der Tod und ich verschwinde. Es bleibt alles im Grab, alles genau, das war's. Ja. Und wenn ich das jetzt übertrage als Parallele zu den Jüngern, der sagt dann so, ja, verleugne dich, Kreuz auf sich nehmen, dann beschreibt er seinen Weg. Dann beschreibt er seinen Weg. Und wie du sagst, super unterstrichen von deinem Deutschlehrer, der Konjunktiv, ja, was hilft es dem Menschen? Richtig, er würde im Grab bleiben, wenn es so bliebe. Genau. Und deswegen sagt Jesus, nein, ich will er zum Leben hervorbringen. Eigentlich ist Nachfolge so der Ruf ins Leben hinein. Also, dann folgen wir auch darin nach.
Und genau, einem Jesus, der nicht nur leidet und stirbt und sich aufopfert, sondern dann zu einem wunderbaren Leben findet.
Das heißt, man steht auf der falschen Seite.
Folge ich natürlich gerne noch.
Davor. Ja.
Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass so unter der christlichen Landschaft so der Nachfolge mal so romantisiert wird. So, ich finde diesen Text schon hart. Ja. Ja? Also wenn jemand sich nicht verleugnet, das heißt, wenn er nicht bereit ist, etwas aufzugeben. Und ich meine, er redet hier zu Petrus. Petrus hat Jesus verleugnet. Er war nicht bereit, sein Gesicht aufzugeben. Er war nicht bereit zu sagen, ich folge diesem Jesus nach und seinen Ruf zu verlieren. Und ich finde das wichtig, dass wir auch verstehen, dass das Christentum oder Jesus auch ein Rebell seiner Zeit war. Ja. Er hat die soziale Strukturen kritisiert. Er war nicht ein stilles Lamm. Und das bedeutet für mich auch Nachfolge, sich für soziale Gerechtigkeit aufzustellen, zu sagen, ey, das ist Unrecht, was hier passiert. Ja? Und vielleicht auch Schaden zu nehmen und zu sagen, okay, dann kriege ich halt Kritik. Dann bedeutet das dann halt für mich auch. Nachfolge ist nicht nur Zuckerwatte, sondern Nachfolge kostet auch was. Weil Jesus, und das wird ja sehr deutlich, Systeme irritiert hat.
Das hast du ja dann auch in der Kirchengeschichte, Märtyrer, so das rote Martyrium, was du ja ständig hattest, bevor das Christentum überhaupt anerkannte Staatsreligion dann war. Sie haben die Menschen tatsächlich ihr Leben dafür gelassen, für den Glauben, weil sie eben auch Dinge angesprochen haben. Später hat sich das dann so als das weiße Martyrium verändert. Dann hieß es einfach, ja, wir seien Eremit in der Wüste und lebe da unter ganz herausfordernden Bedingungen. Also die haben auch sowas gesucht, diese Menschen. Also es scheint schon so zu sein, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt, dann hat es auf jeden Fall Auswirkungen. Und dann wird er zu Dingen fähig, die vielleicht jemand gar nicht so einordnen kann, der Jesus nicht nachfolgt. Das ist vielleicht jetzt auch eine steile Aussage, ob das denn überhaupt nachvollziehbar ist, warum man überhaupt über Dinge spricht. Also was du gerade gesagt hast, Jesus konfrontiert Dinge. Muss man vielleicht nicht so ernst nehmen, was Jesus sagt. Also warum? Doch, für den Nachfolger macht es Sinn und ist dann sogar bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen.
Und das macht er in der Bergpredigt, wo er zu seinen Jüngern das erste Mal spricht. Matthäus 5, da sagt er, ihr seid das Salz. Das ist nicht nur Würze, sondern ihr seid da, um zu irritieren. Ja? Ihr seid das Licht, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Also das kostet etwas. Es kostet Kraft, aufzustehen und zu sagen, hey, das ist unfair, was hier auf dieser Welt passiert. Ich setze mich für den Schwachen, für den Kranken, für den Verfolgten ein. Ja, und ertrage vielleicht Scham und Kritik und vielleicht sogar auch Schläge.
Oder die Zeit, die ich dafür einsetze, die ich dann eben für mich zurücknehme. Wo ich sage, eben, es geht mir nicht darum, dass ich jedes Jahr einen tollen Urlaub habe und das sind meine totalen Heil, wobei ich nichts gegen einen tollen Urlaub habe. Ja? Aber dass ich durchaus auch bereit bin, wenn ich sage, das ist mir jetzt wirklich wichtig. So, ich fühle sich so ähnlich an, wie es Jesus wahrscheinlich wichtig war. Und da bin ich Nachfolger und sage hier, das ist jetzt dran.
Und das finde ich so spannend. Wir haben ja vorhin über das Messen nachgedacht. Vielleicht kann man Nachfolge daran messen, wie viel man bereit ist, aufzugeben oder zu ertragen wie Jesus.
Moment, das muss ich erstmal sacken
lassen. Ja,
wenn man uns so zuhört, dann sagt jemand vielleicht so, ja, wow, aber kennst du mein Leben? Kennst du mein Leben?
Definitiv.
Das ist, aber ich glaube, dass es keine Menschen gibt, der jetzt in sein Leben reinblicken würde und würde immer sagen, so Nachfolge war leicht. Ich glaube, jeder von uns hat so diese Momente, wo es echt einen alles gekostet hat und wo man gezweifelt hat, wo man nicht weiß, hey, was ist der nächste Schritt? Gibt es da eine Perspektive? Gibt es Licht am Ende? Ja.
Aber das ist auch für mich jedenfalls, so erlebe ich auch Nachfolge. Ja. Ich kann mich an zwei schlaflose Nächte erinnern, die wirklich fast komplett schlaflos waren. Weil ich mir gesagt habe, und das war mitten in meinem Dienst für Jesus sozusagen, meinem Dasein als Pastor, wenn ich mich so entscheide, nee, das nimmt so auch nicht besser. Und so schon gar nicht. Was soll ich denn machen? Und ich habe keine Antwort in diesen Nächten bekommen. Aber was mir nie in den Sinn gekommen wäre, wäre zu sagen, nee, ich höre jetzt auf, Jesus zu fragen. Oder mit ihm zu reden. Oder offen zu sein für seine Antwort oder so. Also das Stück Nachfolge oder die Sehnsucht, so bei ihm zu sein, das ist auf jeden Fall geblieben. Käme für mich nicht in Frage, jetzt wirklich ernsthaft alternative Antworten zu suchen. Will ich wirklich nicht.
Spannend, dass ihr klingt so, als wärt ihr glücklicher in den wildesten Zeiten mit Jesus als in den seichtesten Zeiten. Also ich kenne ja auch die seichten Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man es einfach plätschern lässt und sich freut, dass das Leben gerade keine weniger Herausforderungen bietet. Und dann aber auch wie soll ich sagen, aus sich selbst heraus lebt, aus der Kraft, die man halt hat.
So. Das kriegen wir schon
hin. Und den Weinstock, ja.
Der ist da.
Ja, genau. Genau. Und sich und so selbst genügsam wird. Ja.
Und da denke ich immer an diesen berühmten Psalm 23. Und da wird ja auch Nachfolge in schweren Zeiten noch mal deutlich. Ja? Und ich heiße es ja in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todes, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das heißt, selbst wenn ich als bildlich gesprochen als Schaf mich verirrt habe, ist ja diese Nachfolge, und das ist für mich eine innere Haltung. Eine innere Haltung zu sagen, boah, ich bin verloren, ich bin in der Dunkelheit. Aber meine innere Haltung ist, ich folge diesem Hirten, ich folge diesem Herrn. Und er wird mich schon daraus führen. Ja, auch wenn es mich jetzt gerade Kraft und Schmerzen und Tränen kostet.
Was du gesagt hast, Judith, dieses Leben, was so leichter ist, was man auch aus der eigenen Kraft herausleben kann, ich glaube, das kennt auch jeder. Für mich hat sich dann aber der Punkt so herauskristallisiert, wenn ich nachfolge, Nachfolge ist kein Machen, sondern Nachfolge hat mit meinem Sein zu tun. Also so alles wird davon irgendwo beeinflusst. Und alles, mein ganzes Erleben, mein ganzes, ja, wie ich gesagt habe, mein ganzes Sein ist damit hineingenommen. Und ich erlebe ja, auch wenn Dinge schwer sind, auch wenn Dinge herausfordernd sind, auch wenn das Tal des Todesschatten da ist, weiß ich dadurch, da ist ein Gegenüber, der trotzdem verlässlich ist, selbst wenn ich nicht höre. Und deswegen gibt mir das, die Frage ist ja, wem folgen wir nach? Also wenn ich mit der Stille Gottes zu tun habe und Gott nicht in meinem Leben höre, ja, ich folge einem Jesus nach, der selber am Kreuz gerufen hat. Hast du mich denn vergessen? Hast du mich denn verlassen? Wenn ich unter anderen Schmerzen leide, er war der Mann der Schmerzen. Also wir haben da einen, dem wir nachfolgen. Hebräer sagt es auch, wir haben den hohen Priester, den großen hohen Priester, der mit uns mitleiden kann. Also da ist jemand, der nicht einfach sagt, ja, mach einfach Nachfolge. Ja. Kopier mich so, wir hatten es so, ne, okay, aber kopier mich nicht nur einfach, sondern da ist jemand, der das gegangen ist. Und ich bin Läufer, ja, also ich laufe sehr gerne. Und ich verstehe jeden, und ich bin Marathon gelaufen, und ich verstehe jeden, der so die ersten 3 Kilometer läuft und sagt, boah, das ist eine Katastrophe, das tut so weh, das Seitenstechen, das außer Atem sein, das Schwitzen, alles schlimm, schrecklich, will ich nicht. Ich kann ihn verstehen, weil an dem Punkt war ich schon, am Kilometer 3 war ich schon, aber ich war auch schon am Kilometer 5 und 10 und ich war auch schon am Kilometer 32, wo die Wand kommt, und ich war auch schon 36. Und da ist Jesus schon alles gegangen, und es gibt mir eine unglaubliche Sicherheit, wenn ich dem nachfolge, da bin ich nicht, im Tal des Todesschatten allein. Das wäre ich tatsächlich, wenn ich kein Gegenüber hätte, wenn ich so auf mich alleine gestellt wäre, weil dann merke ich, wenn solche Themen kommen, die existenziell sind, wenn Menschen alleine sind, dann ist ein ganz großer Bruch da im Leben auf einmal. Dann sind die großen Krisen da.
Das ist ja auch dein Stecken und Stab.
Ist nicht meiner.
Genau.
Nicht, ich werde es schon schaffen, ich komme schon irgendwie durch. Sondern er ist da.
Möchte von euch noch, ihr dürft euch jetzt entscheiden, einer geht sich vielleicht noch aus.
Komm rein,
ich guck mal, was
ist die Ehre da.
Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Finde ich ein sehr schönes Wort. Was mich sofort anspringt, das Wort ist umherirren. und dann denke ich so an unsere Welt. Wo die Politiker umherirren und suchen nach Lösungen aus der Polykrise. Da irren, da ist Nebel und da wissen sie. Und Jesus sagt, Leute, es gibt einen Weg, wo ihr das Aha-Erlebnis finden könnt. Wer mir nachfolgt, der kann sich dieses Umherirren, und das hat ja auch oftmals in unserem Leben sowas mit Versuch und Irrtum zu tun. So kann man das Leben auch schon, klar kommt man auch irgendwie vorwärts, ist schon anstrengend, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Finde ich ein sehr einladendes Wort zur Nachfolge.
Jetzt zu dem, was verlässt man es muss schon, ihr habt alle schon ausgedrückt, dass es etwas gab, was größer war als das, was ihr verlassen habt, auch wenn es schwer war. So, du hast gesagt, erst wenn man drinnen steht, weiß man, warum man drinnen, also warum man nicht mehr raus möchte, warum man bleibt. Und dieses, genau, dieses Licht des Lebens, weiß ich, wie man das noch beschreiben könnte, wie ihr das noch beschreiben würdet, aber ich glaube, das ist das, warum Leute bleiben. Und, bei Jesus. Ja.
Ich bin vor 14 Tagen, nee, es ist schon länger her, vor einigen Wochen bin ich nach Berlin gefahren, um mich von meiner Schwester zu verabschieden. Oh. Meine Schwester lag im Hospiz. Letzte Woche haben wir sie beerdigt. Eigentlich eine schlimme Sache, weil Krankheit war eine lange Krankheit auch. Und der drohende Tod dann, das ist schlimm. Und ich kam da rein, in dieses Zimmer, und meine Schwester, wer sie kennt, die war schon manchmal speziell und hatte so ihre Vorstellungen. Und auch manchmal so, auch mit dieser Welt und wie das alles läuft. Und ich kam rein in dieses Zimmer und blicke in das sehr abgemagerte, aber lächelnde Gesicht meiner Schwester. Die hat sich total gefreut. Und das blieb auch so. Das war jetzt nicht nur zur Begrüßung so. Ich habe von anderen gehört, die sie dann noch mal besucht haben, denen das genauso gegangen ist. Und ich weiß, dass das nicht, ja, da hat es halt noch mal in Persönlichkeitsschub gekriegt. So, sondern ich weiß, dass sie...
Die wusste, sie ist bald nicht mehr.
Ja, ja.
Also ein Gefühl, das wir so vielleicht nie kennengelernt haben bisher.
Und ich wusste, dass gerade in ihrer Krankheitszeit, sie hat es mal auch mal irgendwie ausgedrückt, in ihrer Krankheitszeit dieses, sie hätte es vielleicht nicht Nachfolge genannt, aber diesen Blick auf diesen Jesus, und da ist was, was Licht bringt und was auch letztlich die Hoffnung bringt. Und das macht auch für mich natürlich jetzt, wenn ich hier sitze, einen Riesenunterschied im Blick auf meine Schwester. Gibt's das oder gibt's das nicht? Und wer könnte mir das sonst anbieten? Nobody. Ja.
Und so ähnlich ist ja auch der Kontext, der hier, in dem der Vers Johannes hier 8. steht, Johannes 8. Also du sprichst so als Finsternis der Tod und die Frage, ja, was jetzt? War das das Leben und Jesus, der das Licht bringt? Aber wenn wir auch noch jetzt auf den Kontext von Johannes 8 schauen, da geht es auch um eine ähnliche Frage, da geht es auch um Leben und Tod. Da soll eine Frau, die bei der Sünde ertappt worden ist, soll getötet werden. Und Jesus ist derjenige, der auf einmal Licht in ein religiöses, verstaubtes, dunkles System hineinbringt und Leben rettet. Und fürs Leben steht. Und dann heißt es dann so, also das ist so die Geschichte, dann Vers 11, sie antwortete, also die Dame, die dort beim Ehebruch erwischt wurde, niemand her. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da redete Jesus abermals zu ihnen, Vers 12, und sprach, jetzt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt und so weiter. Also Jesus, wenn er spricht und über Licht redet oder Licht hier verspricht, dann hat es was auch mit dem Leben zu tun, sei es im Angesicht des Todes, sei es im Angesicht von eigener Verdammnis, sei es im Angesicht, wenn auch geistlich-religiöse Systeme mich einschränken, einsperren. Jesus sieht und bringt dieses Leben und sagt, ja, wenn du mir nachfolgst, dann wird deine Seele frei, dann ist das Licht des Lebens in dir.
Es war so ein wunderbarer Höhepunkt oder aber auch schon der Schluss. Ich danke euch. Also, ich würde sagen, es war nicht theoretisch. Ich habe ganz viel in euer Leben blicken dürfen. Trotzdem müssen wir jetzt von diesem Tisch aufstehen, ins wahre Leben gehen und die Nachfolge leben.
Ja.
Das wird uns jeden Tag herausfordern. Und ich wünsche euch Gottes Segen in eurer Nachfolge. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Thema. Danke.